Ja, hallo von mir auch in die Runde. Hallo an jeden Einzelnen, der heute da ist. Jeder, der eingeschaltet hat, von dir zu Hause vor dem Bildschirm, ich wünsche dir gerade zu dieser besonderen, wirklich besonderen Zeit einen schönen Sonntagmorgen. Und jetzt könnt ihr dir sagen, ja, besondere Zeit. Der Jörn hat es doch gerade gesagt. Trinitatis, wir wissen es, wir haben es gehört. Und dann würde ich sagen, nee, das meine ich gar nicht. Es ist eine besondere Zeit, aber nicht wegen dem Trinitatis. Also Trinitatis ist natürlich auch cool, aber es ist was anderes. Und dann würdet ihr vielleicht sagen, oh, ist was Besonderes? Was ist denn besonders an dieser Zeit? Und dann würde ich sagen, wir befinden uns in der Zeit nach Pfingsten. Und dann denkt ihr euch wahrscheinlich, ja, okay, alles gut. Wir haben schon gedacht, wir haben irgendwas verpasst. Keine Sorge, Daniel, wir haben Pfingsten mitbekommen. Letzte Woche haben wir auch eine Predigt davon gehört, darüber gehört von Hartmut Reichwald. Tatsächlich, Daniel, wenn wir uns zurückerinnern, dann warst du gar nicht da und wir waren da. Das stimmt, aber ich meine gar nicht Pfingsten letzten Sonntag, sondern Pfingsten vor 2000 Jahren. Wir befinden uns in der Zeit nach dem eigentlichen Pfingstereignis. Und deswegen ist gerade eine besondere Zeit. Dann könnt ihr sagen, wow, okay, ja, dann, wenn heute eine besondere Zeit ist, dann wird ja morgen auch eine besondere Zeit sein und gestern auch und vor 3 Monaten auch, in einem Jahr auch. Und ich würde sagen, ja, ganz genau. Und dann wären wir alle irgendwie miteinander einverstanden, aber vielleicht auch ein wenig verwirrt und vielleicht auch ein wenig genervt. Naja, auf jeden Fall befinden wir uns in einer besonderen Zeit und das schon lange. Aber weil wir in der vergangenen Woche Pfingsten gefeiert haben, ist jetzt einfach wieder ein Anlass da, um uns bewusst zu machen, dass die Zeit, in der wir leben, in der wir schon lange leben, in der wir schon lange sind, eine wirklich besondere Zeit ist. Und Hartmut hat letzte Woche schon wunderbar vorgelegt zu dem Thema, über den Turmbau zu Babel. Ich war nicht da, aber ich habe mir die Predigt im Nachhinein nochmal angehört und er hat ein Gegenbeispiel sozusagen gebracht zu der Gemeinschaft nach Pfingsten. Die Menschen sind nicht mehr egoistisch, sie verherrlichen Gott und beten ihn an. Sie sprechen in Sprachen, die alle verstehen, anstatt dass alle einander gar nicht mehr verstehen, wie es war beim Turmbau zu Babel. Sie erhalten eine neue Identität und eine neue Einheit, eine neue Gemeinschaft. Ich möchte heute einen tieferen Blick hineinwerfen in das Pfingstereignis, in das Geschenk Gottes, nämlich sich selbst. Er hat im Neuen Testament vielen Namen und am ehesten kennt man ihn unter den Heiligen Geist. Und den Text, den wir uns heute anschauen, ist eine von den vielen Reden Jesu im Johannesevangelium. Er spricht diese Rede zu seinen Jüngern genau bevor er gekreuzigt wird, bevor die Passion beginnt. Und der Abschnitt befindet sich in Johannes 16, 5 bis 11, oh nee, 5 bis 15, sorry. Und die lese ich jetzt vor. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Die Abschiedsreden Jesu sind sehr spannend, gerade hinsichtlich der Jünger, weil sie haben ja ziemlich wenig Ahnung von dem, was Jesus eigentlich sagt. Die sind an vielen Stellen ziemlich verwirrt. Manchmal stelle ich mir so vor, wie die Jünger miteinander reden, wenn sie gerade nicht irgendwie diese Gespräche, die auch in der Bibel stehen, haben. Vielleicht haben Petrus und Johannes irgendwie geredet, während sie unterwegs waren, vielleicht auf dem Weg zum Garten Gethsemane, weil das direkt nach diesen Abschiedsreden war. Und da meinte vielleicht Petrus so irgendwie zu Johannes, hey, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was Jesus gerade gesagt hat? Und vielleicht sagt Johannes dann, ich muss sagen, ich bin eher verwirrt. eher verwirrt, was das alles anging. Ja, genau. Also ich meine, wir kennen das ja, dass Jesus oft Dinge sagt, die man erst später versteht. Ich meine, das kam ja schon oft in der Vergangenheit, aber jetzt ist es noch mal ein ganz anderes Niveau. Was er wohl damit meinte, dass er von uns geht und nicht wiederkommen wird. Nur, ich habe gar keine Ahnung, aber ich könnte es gar nicht fassen, wenn er einfach nicht mehr da wäre. Ich meine, was würden wir dann alles verlieren? Wir haben ja irgendwie alles darauf gesetzt, dass wir mit ihm laufen. Er ist meine neue Lebensgrundlage. Ja, total. Und ich meine, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bin ich einfach ein wirklich anderer Mensch. Ich habe Liebe in mir und ich sehne mich einfach nach Gott. Und ich kann Wunder tun, ich kann Menschen heilen, ich kann Dämonen, Geister austreiben. Und ich habe Angst davor, was geschieht, wenn er nicht mehr da ist. Ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, eine große Veränderung ist doch, dass wir miteinander klarkommen, weil ich meine, früher habe ich dich gar nicht gemocht, da fand ich dich eher nervig. Ja, am Anfang fand ich dich auch nervig. Aber jetzt mit Jesus erkenne ich mehr und mehr, wer ich bin und ich bin nicht mehr so unsicher. Und ich habe die Wahrheit gelernt über wer Jesus ist und wer Gott ist. Zumindest kann ich es mir mehr und mehr erahnen. Das wäre einfach alles weg, wenn Jesus nicht mehr da wäre. Sie gehen ein bisschen in Stille weiter und Petrus tritt einen Stein vom Weg in die Büsche. Mit einem etwas nachdenklichem Gesicht sagt er dann wieder zu Johannes: Wenn er weg ist, ich glaube, dann würde ich mich total einsam fühlen. Ich würde mich aussichtslos fühlen. Ich hätte gar keinen Mut, noch irgendwen zu lieben oder sowas. Ich würde mich wahrscheinlich zu nichts motivieren lassen können. Ja, Petrus, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, wenn Jesus nicht neben mir hergeht, verliere ich das, was mir Richtung gibt. Die Leidenschaft, Gott zu gehorchen. Aber jetzt guck mal, wir sind schon beim Garten Gethsemane angekommen. Mal gucken, was Jesus jetzt vorhat. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das natürlich ein absolut fiktives Gespräch war. Es steht so nicht in der Bibel, aber die Jünger werden sich vielleicht so oder so ähnlich gefühlt haben. Die Evangelien berichten immer wieder, nicht nur von Jesus, sondern auch von den Jüngern und ihren Erlebnissen mit Jesus. Sie erleben unheimlich viel zusammen. Sie erleben, wie Jesus Menschen heilt. Sie erleben, dass er sich für Menschen einsetzt, dass er sich gegen die Schriftgelehrten stellt, dass er einsteht für die Gerechtigkeit. Sie erleben auch seine Vollmacht und sie erleben, wie Jesus sie mitnimmt in seine Lehre, damit sie mehr und mehr so werden wie er. Und Jesus bevollmächtigt die Jünger und sendet sie aus. Sie sollen in seinem Namen die Botschaft des Gottesreichs verkünden. Sie hatten die Fähigkeit, Geister auszutreiben und Menschen zu heilen. Und sie reisen mit ihm umher. Das, was Jesus tut, wird mehr und mehr zu ihrer ganzen Sache. Petrus sagt an einer Stelle, wo sich ganz viele Menschen von Jesus abgewendet haben: Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Heilige Gottes bist. Für die Jünger wird Jesu mehr und mehr zu dem Zentrum ihres Lebens. Sie waren dabei, sie waren in Gemeinschaft mit ihm, sie waren zusammen mit ihm auf dem Weg und sie haben erlebt, das, was er tut, das ist göttlich. Ja, dass Jesus selbst der Heilige Gottes ist. Die Jünger haben wirklich etwas, ja, einfach sehr Besonderes erlebt. Sie haben wirklich in einer total besonderen Zeit gelebt. Aber Jesus bleibt nicht bei den Jüngern. Er sagt in unserem Abschnitt in den Versen 5 bis 7, jetzt muss ich gehen. Und deswegen werdet ihr traurig sein. Aber es ist gut für euch, dass ich gehe. Denn wenn ich gehe, werde ich den Tröster zu euch senden. Jesus sagt, dass sie sich gar keine Sorgen machen müssen oder so, wenn er weggeht, weil seine Nachfolger die Jünger leiten wird. Es ist gut für euch, weil ich werde den Tröster zu euch senden. Und später geschieht genau das, was Jesus gesagt hat. Er wird von Soldaten abgeführt und er geht ans Kreuz und er stirbt und er kommt zurück von den Toten und er zeigt sich den Jüngern und nach einiger Zeit fährt er dann in den Himmel. Er verlässt sie, er geht und wie er in Johannes 16, Vers 7 vorhergesagt, sendet er ihnen den Heiligen Geist. Und ich meine, jeder kennt das Pfingstereignis, es ist total überwältigend. Die Nachfolger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sprechen in unterschiedlichen Sprachen. Petrus fängt an zu predigen und der Heilige Geist legt die Worte in den Mund von ihm. Und dann beginnt einer der verrücktesten Geschehnisse der Menschheit, die Ausbreitung des Christentums. 3000 Menschen wollen Teil der Gemeinde werden und das am ersten Tag, aber das war es nicht. Das Leben der Christen ist absolut ansteckend und es breitet sich aus, mehr und mehr. Nach einiger Zeit ist dann auch Paulus unterwegs und er gründet Gemeinden in Italien und Griechenland und mehr und er ist unterwegs und die Jünger sind erfüllt mit dem Heiligen Geist und der führt sie in ihre Mission. Und manchmal stelle ich mir die Frage, was so passiert, wenn die Apostel einfach so unterwegs sind. So von einer gerade gegründeten Gemeinde zu anderen, vielleicht zu Fuß auf einer langen Straße und die Sonne ist am Untergehen. Vielleicht sind es diesmal Petrus und Thomas und vielleicht sagt Petrus so zu Thomas, hey, wie lange müssen wir hier eigentlich noch laufen? Und dann sagt Thomas, oh Mann, wie oft willst du mich das noch fragen? Ich denke, wir werden kurz nach Anbruch der Finsternis ankommen. Puh, okay, heute ist einfach auch echt ein langer Tag gewesen. Aber verrückt, was heute alles so passiert ist. Ja, Gott ist echt wirklich erst unglaublich. Die Heilung mit der Frau mit diesem Aussatz war einfach ja total krass. Und du hast einmal wieder so eine unfassbar gute Predigt gehalten, Mann. Das wollte ich dir einfach nochmal sagen. Da hat dich Gott, glaube ich, wirklich gebraucht. Hey, danke. Weißt du, ich habe tatsächlich meine Worte vorbereitet und so, aber während ich meine Predigt gehalten habe, habe ich mich einfach so vom Heiligen Geist geleitet gefühlt. Ich habe einfach versucht, ihm Raum zu geben und er hat mir so die Augen geöffnet zu dem, welche Wahrheiten die Gemeinde, die Leute hören müssen. Es ist so verrückt, wenn man drüber nachdenkt, weil ich meine, vor einem Jahr war Pfingsten. Es ist seitdem so viel passiert, das ist einfach kaum zu glauben. Kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn, ja, wenn wir den Heiligen Geist nicht bei uns hätten? Boah, du, ich habe keine Ahnung. Wenn er jetzt plötzlich einfach weg wäre, wie Jesus weg war, ich meine, was würden wir da alles verlieren? Wir haben ja alles drauf gesetzt. Ich meine, er ist meine neue Lebensgrundlage. Ja, total. Ich meine, seit der Heilige Geist bei uns ist, bin ich einfach ein anderer Mensch. Ich trage Liebe in mir und ich sehe mich nach mehr von Gott. Ich kann Wunder tun, ich kann Menschen heilen, ich kann Geister austreiben. Und wir haben auch irgendwie, ja, gelernt, besser miteinander klarzukommen. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Am Anfang fand ich dich ziemlich nervig. Ja, das stimmt irgendwie. Am Anfang fand ich dich auch nervig. Aber irgendwie fühle ich mich vom Heiligen Geist erfüllt und er hat mir gezeigt, was meine richtige Identität ist. Und ich fühle mich einfach nicht so unsicher und von dir auch nicht so ja, erdrückt. Und ich kann viel mehr verstehen, was eigentlich die Wahrheit ist über mich, über die Menschen und über Gott, über Jesus. Und dafür bin ich einfach super dankbar. Sie gehen kurz in Stille nebeneinander her und Thomas tritt nachdenklich einen Stein vom Wegrand in die Büsche. Und dann sagt Petrus, wenn der weg wäre, ich glaube, dann würde ich mich total einsam fühlen. Ich würde mich aussichtslos fühlen. Ich hätte gar keinen Mut, noch irgendwen zu lieben. Ich würde mich wahrscheinlich zu wenig motivieren lassen. Irgendwie wäre ich einfach so richtig treiblos. Ja, Petrus, da bin ich bei dir. Also ich glaube, wenn der Heilige Geist nicht bei mir wäre, würde ich das, was mir Richtung gibt, tatsächlich in meinem Leben einfach verlieren. Diese Leidenschaft, Gott zu gehorchen, bei Gott zu sein, das zu tun, was er will, das hätte ich, glaube ich, nicht mehr. Ah, guck mal, da vorne ist schon der Vorposten. Ich glaube, wir sind auch bald schon angekommen. Mal wieder war das natürlich ein absolut fiktives Gespräch. Dieser Dialog kam nirgendwo in der Bibel vor. Aber die Apostel werden sich möglicherweise so oder so ähnlich gefühlt haben. Gott schreibt mit seinen Menschen Geschichte. Es ist eine Geschichte der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und die Geschichte begann mit der Schöpfung des Menschen. Sie setzt sich mit dem Fall des Menschen fort. Der Höhepunkt dieser Geschichte ist dann das Leben Jesu. Mit Jesus bricht das Reich Gottes in diese Welt. Sie fängt an und Gott kommt vom Himmel herab zu uns Menschen. Und Jesus erwählt Jünger und sie leiten das ganze Reich Gottes an, nachdem er weg ist. Und mit Jesus zusammen erleben sie und verkörpern dann selbst auch, wer Jesus ist. Weil er zeigt ihnen die Wahrheit. Er leitet sie tiefer und tiefer in dieses Geheimnis und in das Wesen Gottes hinein. Es ist ein Beziehungsmodus zwischen Mensch und Gott. Letztlich besiegt er dann das Böse und steigt in den Himmel hinauf. Und dort gehört er hin, zur rechten Seite Gottes. Er geht an einen Ort, wo die Menschen ihn nicht mehr sehen können. Und er schickt dann den Heiligen Geist, den Tröster, den Geist der Wahrheit, der die Menschen weiterleiten soll, tiefer, tiefer in dieses Geheimnis, in das Wesen Gottes. Und der Heilige Geist setzt dieses Offenbarungshandeln Jesu fort. Er macht da weiter, wo Jesus gegangen ist. Es ist und bleibt ein Beziehungsmodus zwischen Gott und seinen Menschen, ein Beziehungsmodus zwischen dem Heiligen Geist und uns Menschen. Ich habe den Dialog der beiden Menschen, der beiden Jünger absichtlich sehr ähnlich gemacht. Das war ja zweimal. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Ich habe das so gemacht, weil die Beziehung zu Jesus und unsere Beziehung zum Heiligen Geist, die sind gar nicht so unterschiedlich. Also die Beziehung zu Jesus, die die Jünger hatten, und die Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben, sie sind gar nicht so unterschiedlich. Auch wenn es sehr unterschiedlich ausschaut. Genau wie die Jünger leben wir auch in dieser Zeit nach dem Pfingstereignis. Der Heilige Geist führt das fort, was Jesus schon mit seinen Jüngern gemacht hat. Damals mit den Aposteln hat er es gemacht, mit der jungen Kirche. Und durch die Kirchengeschichte durch bis zu uns an diesem heutigen Tag. Meine Frage an euch ist, wie denken wir vom Heiligen Geist? Wie denken wir von diesem Tröster, von diesem Geist der Wahrheit? Leider hört man in vielen Gemeinden und ich glaube auch in vielen landeskirchlichen Gemeinschaften seltener vom Heiligen Geist. Ich denke, man kann das nicht so pauschal sagen. Aber gefühlt wird er weniger erwähnt als die anderen beiden der Trinität. Und mir ist es dabei gar nicht so wichtig oder gar nicht das Problem, dass man irgendwie sein Gebet mit dem Heiligen Geist beginnt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie anfangen zu sagen, lieber Heiliger Geist, und ein bisschen weniger sagen, lieber Jesus oder lieber Gott oder lieber Papa oder sowas. Es geht mir mehr um den Beziehungsmodus und das Beziehungsgeschehen, den der Heilige Geist mit uns leben möchte. Es geht um seine Leitung. Es geht darum, dass er uns die Augen öffnet, dass er uns Erkenntnisse schenkt. Es geht auch um unsere Antwort auf sein Reden. Ich erlebe sehr oft, und ich muss sagen, das war auch einfach total meine Prägung, wo ich herkomme. Und ich glaube, ich hänge da auch einfach noch hinterher. Aber ich erlebe ganz oft, dass Menschen Gottes väterliche Liebe ein Stück weit verstanden haben. Sie haben auch ein Stück weit verstanden, was Jesus für uns getan hat, was die errettende Botschaft ist. Aber man ist oftmals nicht so offen für diese interaktive Beziehung zum Heiligen Geist. Ich glaube, das bisher Gesagte kann sehr unterschiedlich auf einen wirken. Und ich denke mal, das ist sehr normal, weil jeder sich an einer sehr unterschiedlichen Stelle befindet. Manche haben vielleicht schon ewig eine sehr dynamische Beziehung zu Gott. Man ist stark vom Heiligen Geist geleitet. Manche sind da vielleicht ein wenig statisch geworden, irgendwie bewegt sich nicht mehr viel. Und manche haben vielleicht eine Phase der Vergangenheit gehabt, wo es sehr dynamisch war, aber irgendwie ist es inzwischen wieder leblos geworden. Die Leitung des Geistes ist nur eine Erinnerung der Vergangenheit. Aber egal, in welcher Phase du dich gerade befindest, kann heute ein Anlass sein, um einfach einen Schritt nach vorne zu machen. Und ich möchte jeden und ich möchte uns als Gemeinschaft dazu einladen, einen Schritt weiter zu gehen zu einem dynamischeren Umgang mit dem Heiligen Geist. Und ich will den Bibeltext in Johannes 16 dazu nutzen. Da spricht Jesus nämlich davon, dass der Heilige Geist etwas Bestimmtes tun wird. In Vers 8 steht, und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Er wird der Welt die Augen auftun. Und wenn wir uns gleich diese Textstelle anschauen, besonders die Verse dann 8 bis 11, dann geht es nicht darum, dass wir einfach nur irgendwie den Inhalt verstehen. Das ist auch wichtig, aber lass uns mehr machen als nur das. Es kann vielmehr darum gehen, dass diese Auseinandersetzung mit dieser Bibelstelle genutzt wird, um dynamisch zu werden in der Beziehung zum Heiligen Geist. Er möchte uns leiten. Er möchte uns in die göttlichen Wahrheiten, in das Geheimnis Gottes hineinführen. Er möchte es uns zeigen. Er möchte in unser Leben hineinsprechen. Es geht nicht nur irgendwie um kognitives Verstehen im Kopf, sondern vielmehr um ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Mensch. Lass uns diese Textstelle in unser Leben hineinsprechen lassen. Lass uns ein offenes Ohr haben für das Reden des Geistes. Jesus spricht in der Bibelstelle von drei Dingen, die der Heilige Geist der Welt zeigen wird. Und wir wollen uns die drei Dinge anschauen und einfach parallel den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Augen öffnet. Und ich sehe schon, dass Familie Ladages den ersten Vers gezeigt hat. Ah nee, das ist schon der Vers 8. Jetzt der Vers 9 über die Sünde nämlich. Sorry, Fehlkommunikation. In Vers 9 steht über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Diese erste ist wohl, ja, glaube ich, am eindeutigsten zu verstehen von den dreien. Gerade in dem Kontext der damaligen Zeit, die Israeliten hatten ein bestimmtes Gesetz und damit ein bestimmtes Bild von dem, was die Sünde ist. Und dafür wollen sie auch Jesus verurteilen. Aber die Israeliten sind nicht die einzigen, die ein falsches Verständnis haben von der Sünde, also nicht damals. Jesus spricht davon, dass der Heilige Geist die Augen der Welt öffnen wird, der ganzen Welt. Niemand weiß wirklich die Wahrheit, die komplette Wahrheit über die Sünde. Jeder Mensch in der Geschichte bis heute, auch wir, leben nach einem bestimmten Kodex, nach einem inneren Kompass von dem, was richtig und von dem, was falsch ist. Und der Kompass wird von dem ausgerichtet, dem wir Glauben schenken. Für manche Bereiche des Lebens glauben wir nicht an Jesus, der uns erfüllt und rettet, sondern wir haben irgendwie unser Vertrauen auf anderes gesetzt. Bei manchen denken wir, dass wir unser Leben für Jesus gegeben haben und sind total blind dafür eigentlich, dass wir eigentlich an etwas anderes vertrauen. Was ist das Richtige und was ist das Falsche? Wo merken wir, dass wir eigentlich blind sind? Wo merken wir, dass wir in die richtige Richtung laufen? Aber Gott schenkt uns da Hoffnung, weil Teil der göttlichen Erlösung ist, dass Gott uns unsere Augen öffnen wird, dass uns bewusst wird, dass wir ihm an manchen Stellen gar nicht vertrauen, dass wir an manchen Stellen ihm nicht die Ehre geben. Ja, und ein Teil von auf Gott hören ist tatsächlich das Hören. Deswegen möchte ich euch einfach kurz Zeit lassen, dass jeder ja dem Heiligen Geist Raum geben kann. Ich lasse euch dazu eine Minute Zeit. Herr, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest. Die zweite Sache ist die Gerechtigkeit. In Vers 10 steht, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Diese Stelle finde ich eigentlich die spannendste der drei, weil sie erstmal etwas verwirrend ist. Warum ist Gerechtigkeit damit verbunden, dass Jesus zum Vater geht und die Jünger ihn nicht mehr sehen? Aber es erschließt sich so ein bisschen, wenn man erkennt, was es bedeutet, dass Jesus zum Vater geht, dass Jesus hinaufsteigt in den Himmel. Die Bedeutung ist nämlich, dass mit der Überwindung des Bösen Jesus zur rechtmäßigen Stelle sich hinbewegt, nämlich an der Seite des Vaters. Wenn wir hier also von Gerechtigkeit sprechen, ist es die Wiederherstellung des Rechtmäßigen. Das ist das gemeint. Die Wiederherstellung von dem, wie es eigentlich sein sollte. Die Überwindung des Bösen bewirkt das Kommen der Gerechtigkeit. Das Kommen von dem Zustand, wie alles sein sollte. Wie alles ist, wenn alles wiederhergestellt ist. Wenn Gott uns die Augen öffnet für die Gerechtigkeit, erkennen wir den Soll-Zustand. Wir erkennen, was richtig ist, was gerecht ist. Wir erkennen, wie die Welt sein sollte. Wir erkennen das Heilswerk Gottes für die Welt. Und es beginnt damit, und es begann damit, dass Jesus zum Vater in den Himmel steigt. Dieses Heilswerk der Gerechtigkeit setzt sich bis jetzt fort. Es ist das Manifestieren der Gerechtigkeit Gottes in unsere Welt. Und es geschieht in unserem Leben, es geschieht in unserem Handeln, es geschieht in unserem Hauskreis und es geschieht in unserer Gemeinde. Und es ist extrem wichtig, diese Gerechtigkeit Gottes sehen zu können. Es ist wichtig, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet für Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir wissen, was rechtmäßig ist, was gerecht ist, was richtig ist, beeinflusst es unser Handeln. Unser Denken. Wenn wir den Soll-Zustand erkennen, können wir mit Gott uns dort hinbewegen. Ich möchte jetzt erneut einfach kurz Zeit lassen und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er in unser Leben hineinspricht. Herr, wir bitten, öffne uns die Augen. Und das dritte an der Stelle ist das Gericht. In Vers 11 steht über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Dieses letzte, ja, etwas hart klingende Wort vielleicht, ist das Tröstende von den dreien. Jesus spricht von dem Fürsten dieser Welt. Er ist derjenige, der den Menschen verführt, wegführt von Gott. Und die Bibel spricht von ihm auf vielerlei Weise, entweder in Person, aber auch viel grundsätzlicher als das Böse oder als das Fleisch. Und es ist das, was uns im Leben richtet und von Gott wegbringt. Es ist das, was uns in unserer Sünde verurteilt, sodass wir Gott nicht finden können, sodass wir den Weg zum Vater nicht finden können. Wir finden diesen Ankläger in unserem Leben immer noch und oftmals trägt er in unserer Zeit den Namen von Perfektionismus oder von Leistungsdruck oder von Schönheitsidealen oder von Erwartungen von Eltern oder Freunde. Sie sind wie Ketten, die uns festhalten auf unserem Weg. Und es sind alles Dinge, die uns vor Augen gehalten werden, die uns sagen, du reichst nicht aus, so wie du bist. Du bist nicht genug. Du müsstest eigentlich mehr sein, als du bist. Und wir glauben diesen Worten und fangen an, dafür zu kämpfen oder wir fangen an, davor wegzulaufen. Und das, was wir wirklich annehmen wollen, ist eigentlich Gottes Liebe, aber wir können es nicht. Dieser Weg führt zum seelischen Tod. Aber Gott hat diesen Fürsten, diesen Ankläger gerichtet. Er hat seinen Platz verloren. Das Böse in der Welt ist zwar noch da, aber wir sind dem nicht mehr ausgeliefert. Und das ist eine hoffnungsbringende Botschaft. Es passiert mir so oft, dass ich mich in meinem eigenen falschen Verhalten irgendwie gefangen fühle, dass ich mich und andere schlecht behandle, weil ich mich von irgendwelchen inneren Stimmen der Angst unter Druck setzen lasse. Und ich brauche es, dass diese hoffnungsvolle Botschaft in mir Raum gewinnt. Dass diese Stimmen eigentlich gar kein Anrecht haben über mich. Das Gericht ist gesprochen. Mein Ankläger hat kein Anrecht über mich, weil ich zu Gott gehöre. Und zu dieser Wahrheit möchte uns der Heilige Geist führen. Zu dieser Freiheit möchte er uns bringen. Wir dürfen um das Gericht wissen, nämlich, dass der Fürst gerichtet ist. Ich möchte jetzt wieder kurz Pause machen und dem Heiligen Geist Raum geben. Herr, sprich zu uns, öffne uns die Augen. Meine Vorbereitung für heute war irgendwie immer wieder ja auch leicht angespannt. Ich hatte an manchen Stellen einfach das Gefühl, dass dieses ganze Thema etwas kontrovers sein kann. Vielleicht ist es für euch gar nicht so, aber oftmals ist das Thema des Heiligen Geistes und der Umgang mit ihm ziemlich negativ belastet. Man hat manchmal Bilder so im Kopf von ja, irgendwie Menschen, die in Ekstase geraten oder auch mal umfallen. Oftmals kommt das Reden über den Heiligen Geist zusammen mit so einem großen Druck. Man muss irgendwie sichtbare Zeichen haben, dass er wirkt, sonst glaubt man gar nicht richtig. Ja, das Thema bringt eine gewisse Schwere mit sich. Und ich möchte deswegen zum Schluss dieser Predigt einfach auf das Ende dieser Textstelle schauen, und das einmal vorlesen. Jesus spricht hier über das Verhältnis von ihm und dem Vater und dem Geist. Und vielleicht betrachten wir es nicht auf einer rein logischen Ebene, so wie sie zueinander stehen und so, weil so richtig verstehen können wir das, glaube ich, nicht, sondern auf einer Beziehungsebene der Dreieinigkeit. Diese ist durch die Liebe getragen und sie wird in Liebe gelebt. Und es sind die Beziehungen, die in völliger Hingabe zueinander leben. Sie verherrlichen einander, sie leben füreinander. Und es ergibt sich da einfach ein Bild, das absolute Schönheit verkörpert. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und vielleicht hilft uns dieser Blick, uns mehr für den Heiligen Geist, für sein Reden in unserem Leben, für das Öffnen unserer Augen, für die Freiheit, die er uns schenken möchte. Vielleicht hilft es uns, uns dafür zu öffnen. Vielleicht hilft es uns, diesen Blick anzunehmen, dass wir in einer sehr, sehr besonderen Zeit leben. Ich lese die Verse 13 bis 15 aus der Basisbibel. Wenn dann der Beistand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn was er sagt, stammt nicht von ihm selbst. Vielmehr sagt er das weiter, was er hört. Und er wird euch verkünden, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was der Geist euch verkündet, empfängt er von mir. Amen.